So, liebe Kinder, ich glaube, heute ist wirklich euer Tag. Ihr habt am Anfang eine Geschichte gehört, ja, in der Einleitung. Jetzt eben eine zweite Kindergeschichte. Und in der Predigt geht es auch um eine Geschichte. Eine Geschichte aus dem Alten Testament. Aber glücklicherweise weiß ich aus sicherer Quelle, dass auch alle älteren Leute, mich eingeschlossen, sehr, sehr gerne alte Geschichten hören. Und das ist einfach wunderbar, weil man daraus viele gute Dinge lernen kann. Ich möchte euch heute die Geschichte erzählen, die mit dem Volk Israel passiert, an einer ganz bestimmten Stelle in der Bibel. Und da geht es heute um den Propheten Elisa. Ich möchte erst einmal den Text lesen, bevor wir dann weiter darüber nachdenken. Und zwar aus 2. Könige, dem 6. Kapitel, von dem Vers 8 an. 2. Könige, Kapitel 6, von Vers 8 an. Also wenn jemand eine Bibel dabei hat, könnt ihr gerne mit aufschlagen und mitlesen. Und der König von Aram führte Krieg gegen Israel. Und er beriet sich mit seinen Knechten und sagte, an dem und dem Ort soll mein Lager sein. Da sandte der Mann Gottes zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich, an diesem Ort vorbeizuziehen, denn dort kommen die Aramäer herab. Und der König von Israel sandte hin an den Ort und war dort auf der Hut. Das geschah nicht nur einmal, und nicht nur zweimal. Da wurde das Herz des Königs von Aram über diese Sache sehr beunruhigt. Und er rief seine Knechte und sagte zu ihnen, könnt ihr mir nicht mitteilen, wer von den unseren zum König von Israel hält? Da sagte einer von seinen Knechten, nein, mein Herr und König, aber der Prophet Elisa, der in Israel ist, teilt dem König von Israel die Worte mit, die du in deinem Schlafzimmer redest. Da sagte er, geht hin und seht, wo er ist. Ich werde hinsehen, senden und ihn holen. Und es wurde ihm berichtet, siehe, er ist in Dothan. Da sandte er Pferde und Kriegswagen dorthin, ein starkes Heer. Und sie kamen bei Nacht und umringten die Stadt. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt. Und Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm, ach, mein Herr, was sollen wir tun? Er aber sagte, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah, und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Und sie kamen zu ihm herab. Und Elisa betete zum Herrn und sagte, schlag doch diese Kriegsschar mit Blindheit. Da schlug er sie mit Blindheit nach dem Wort des Elisa. Und Elisa sagte zu ihnen, dies ist nicht der Weg und dies ist nicht die Stadt. Folgt mir. Ich will euch zu dem Mann führen, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Und es geschah, als sie nach Samaria gekommen waren, da sagte Elisa, Herr, öffne die Augen dieser Männer, dass sie sehen. Da öffnete der Herr ihre Augen und sie sahen. Und siehe, sie waren mitten in Samaria. Und der König von Israel sagte zu Elisa, als er sie sah, soll ich losschlagen? Soll ich losschlagen, mein Vater? Er aber sagte, du sollst nicht schlagen. Würdest du etwa die erschlagen, die du mit deinem Schwert und mit deinem Bogen gefangen genommen hast? Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken und dann zu ihrem Herrn ziehen. Und er richtete ein großes Festmahl für sie aus, und sie aßen und tranken. Und dann entließ er sie, und sie zogen zu ihrem Herrn. Und die Streifscharen Arams kamen fortan nicht mehr in das Land Israel. Und diese Geschichte, die spielte in einer Zeit von Israel, in der eigentlich ja, einer dunklen Zeit sozusagen. Es war ungefähr mitten in der Zeit, wo Israel und Juda geteilte Königreiche waren. Und gleich nach der Teilung der Reiche kamen in Israel der Reihe nach 19 Könige an die Macht, die allesamt gottlos waren, die nicht taten, was Gott von ihnen eigentlich wollte. Ohne Ausnahme. Es war eine dunkle, es war eine schwere Zeit. Aber mitten in diese Zeit hinein sendet Gott Propheten. Erst einmal war es Elia und jetzt hier in diesem Fall Elisa. Bis zu der Zeit Elias war ständig Krieg da zwischen Juda und Israel. Und jetzt, wo gerade mal Frieden mit Juda herrschte, gab es Auseinandersetzungen mit diesem König von Aramäa, mit dem König von Aram. Wenn ihr vielleicht jetzt in manchen euren Bibeln nachgesehen habt und da jetzt nicht Aramäa gelesen habt, sondern Syrer, ja, dann erschreckt nicht, es geht da um das gleiche Volk, es geht um die gleiche Sache. Wenn ihr heute mal in den Internet reinschauen würdet und mal schauen, wer sind eigentlich dieses Volk der Aramäer oder der Syrer, dann werdet ihr feststellen, dass sie auch selbst, sich selbst heute noch, ja, im gleichen Atemzug nennen. Syrer, Querstrich, Aramäer. Ein Volk, das damals so zwischen den beiden Flüssen Tigris und Euphrat lebten, in den Ländern so in dem Bereich Irak, zum Teil bis in die Türkei hinein, Syrien und so weiter. Allerdings sind sie in der Zwischenzeit schon viel durch Vertreibungen, weil viele von ihnen auch christlich waren, haben sie diese Stammesgebiete als solches verlassen und inzwischen leben sehr, sehr viele von ihnen irgendwo im Ausland. Hier in Europa, glaube ich, die größte Ansammlung der Aramäer ist eigentlich bei uns in Deutschland. Interessanterweise, pro Kopf gesehen, haben wir die größte aramäische Gemeinde hier bei uns in Gütersloh. Ja? Reda-Wiedenbrück, Gütersloh, Hasewinkel und Verl, allein in diesen vier Städten leben momentan in etwa 13.000 Aramäer. Also Nachfahren der Leute, die damals dort Krieg geführt haben gegen Israel. Also, was machte der König von Aram? Er legte Hinterhalte. Und er versuchte, den König, damals war es Joram, und seine Soldaten zu erwischen. Und diese Pläne machte jetzt der Prophet Elisa immer wieder kaputt. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern wirklich mehrfach. Und das passierte, weil Elisa einfach von Gott her eingegeben bekam, was tatsächlich los war und wo dieser König herabkam, um da dem Volk Schaden zuzufügen. Und es wurde immer wieder verhindert, dass der Aramäerkönig mit seinen Soldaten Schaden anfügen konnte. So, und als der König jetzt erfährt, dass er eigentlich der Elisa daran schuld ist, dass er das Problem darstellt, dann dachte er sich, na, da gibt es doch eine leichte Lösung, oder? Ich schicke einfach los, sobald ich weiß, wo der ist, und kassiere den da mal ein. Das wird schon glatt gehen. Elisa, der Mann, der seine Geheimnisse preisgab. Die Idee war einfach, wenn auch nicht vielleicht ganz ungefährlich. Weil es war ja Krieg und das hätte hier und dort auch zu größeren Auseinandersetzungen führen können. Und so erfährt er, dass Elisa in Dothan ist oder da sein soll und schickt seine Kriegsschar oder einen Teil seiner Kriegsschar dahin, um ihn abzuholen. Sie gehen hin in der Nacht, umringen die Stadt und denken jetzt am Morgen, wow, jetzt geht's los. Dothan. Die kleine Stadt Dothan. Dothan war eigentlich schon die Stadt, die auch Josef schon zum Verhängnis geworden war. Josef ist damals in der gleichen Stadt von seinen Brüdern verkauft worden in die Sklaverei. Und jetzt sollte auch Elisa in der gleichen Stadt gefangen genommen werden, weggeführt werden. Die Stadt Dothan liegt auf einem Hügel, innerhalb einer Ebene, ja, und gar nicht weit weg von Samaria. Nur vielleicht 12 bis 15 Kilometer weit. Samaria war zu dem Zeitpunkt die Hauptstadt von Israel. Wenn man bedenkt, dass da nur noch so eine kurze Strecke da war, bis zur Hauptstadt, da muss man sagen, hat der König schon einiges riskiert, oder? Aber der Elisa war es ihm wert. Er hat sich nämlich gedacht, wenn ich den jetzt einkassiere, dann kann ich in Zukunft natürlich auch das ganze Königreich da oder den Israeliten ziemlich viel Schaden zufügen. Den will ich haben, diesen Elisa. Und jetzt sehen wir in der Geschichte den Propheten Elisa in einer doch scheinbar ausweglosen Situation. Er und sein Knecht natürlich mit ihm. Der Name des Knechts ist an dieser Stelle jetzt hier nicht genannt, aber egal wie er auch hieß, eine aussichtslose Lage. Aber für den Propheten Elisa war es gar keine aussichtslose Lage. Wir lesen in der Bibel, dass er ein Mann war mit der doppelten Portion des Geistes von Elia. Nirgendwo lesen wir, dass er mutlos war, dass er klagte oder dass er vielleicht sogar vor seinen Feinden floh, wie wir das zum Teil von Elia lesen. Was macht er in dieser doch scheinbar ausweglosen Lage? Er macht etwas, was wir sicherlich auch ihm nachmachen sollten. Er betet. Er betet sogar dreimal. Und dieses Gebet finde ich so außergewöhnlich, dass es wirklich wert ist, dass wir uns mal darüber Gedanken machen. Und ich habe diesen Bereich einfach mal so überschrieben mit der Überschrift das dreifache Gebet Elisas. Nun, der Knecht des Elisas steht früh am Morgen auf und er bemerkt als erster die Situation. Er guckt sich um und merkt, hey, wir sind ja umzingelt. Hier gibt es keinen Ausweg. Und er war zutiefst erschrocken. Und er ruft Elisa zu, oh weh, mein Herr, was soll jetzt werden? Was soll passieren? Denn die Soldaten, die uns umzingelt haben, ja, die sind doch sicherlich nicht zum Spaß hier. Was passiert jetzt? Interessant finde ich hier dann einfach die Reaktion von dem Elisa. Er sagt einfach, Herr, öffne ihm die Augen. Vorher hat er gesagt, das sind mehr Leute, die bei uns sind, als die, die gegen uns sind. Die Situation scheint ihn überhaupt nicht beeindruckt zu haben, diesen Elisa. Er stand da völlig über den Dingen. Er war nicht erschrocken. Und er betet noch nicht einmal für sich. Er betet für seinen Knecht. Dieses erste Gebet, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Was für ein Gebet. Er selber, wie gesagt, steht über den Dingen. Er weiß genau, was Sache ist, was los ist. Er hat keine Angst. Er sieht sich überhaupt nicht in der Gefahr. Aber er sieht die Reaktion seines Dieners. Und sein Diener, der ist ihm wichtig. Der ist ihm sehr wichtig. Deswegen betet er auch in dieser Situation nicht für sich. Er betet einfach in erster Linie für seinen Diener. Öffne ihm die Augen, dass er sehe. Moment mal, könnten wir sagen, der Diener war doch derjenige, der die ganzen Soldaten gesehen hat. Er war doch nicht blind. Er konnte doch sehen. Ja, normal so sehen wie du und ich, konnte er wohl. Er hatte ja die Feinde zuerst gesehen. Aber dennoch, denke ich, war er geistlich blind. Er konnte Gott nicht sehen. Die Gegenwart Gottes nicht. Er hatte wohl vergessen, dass Gott auch noch da war. Er hatte vielleicht vergessen, welche Wunder er bereits schon mit Elisa erlebt hatte. Er hat vergessen, wie Gott wirkt. Und genau hier lag jetzt einfach das Anliegen von Elisa. Er sagt, Herr, öffne ihm doch mal die Augen, dass er sieht, dass Gott da ist, dass er gegenwärtig ist, dass eine Hilfe da ist, eine ganze Schar von Engeln da, ein Kriegsheer, die für sie da sind. Dass Gott der bewahrende Gott ist. Und so erhört Gott dieses Gebet. Er lässt den Knecht einen kurzen Moment lang das Unsichtbare sehen, das normalerweise Unsichtbare. Die Welt Gottes, die unsichtbare Welt. Die Welt, die eigentlich real da ist, die aber auch wir normalerweise nicht sehen können. Denn wir sehen nicht einfach die Engel Gottes, die da sind, jedenfalls nicht normalerweise. Und so zeigt Gott diesem Diener und sagt, guck dir mal einmal um. Und er sieht rumherum, ja, feurige Pferde, Kriegswagen, eine Kriegsschar, die größer ist als diejenige der Aramäer. Wie muss dieser Knecht an der Stelle jetzt gedacht haben? Wir lesen nichts mehr über den Knecht. Ich denke, er war bedient. Er hatte Gott gesehen. Er hatte Gottes Gegenwart gesehen. Er hatte Gottes Schutz gesehen. Wenn wir das einmal auf uns beziehen, da wäre sicherlich die Frage da, geht es uns nicht manchmal genauso? Geht es dir oder mir manchmal nicht genauso, wenn wir Sorgen und Ängste haben? Wenn vielleicht irgendeine Not uns überrascht, irgendeine Krankheit oder irgendwas? Etwas, was wir nun überhaupt nicht erwartet haben. Wie sieht es da eigentlich mit unseren geistlichen Augen aus? Sehen wir dann immer noch Gottes Gegenwart, seinen Schutz, seine Allmacht, dass er einfach helfen will? Oder sind wir dann durch unsere Probleme, durch unsere Sorgen so geblendet, dass wir nur auf uns selber schauen? Wenn das so ist, dann ist diese Geschichte heute für uns relevant, weil wir hier von Elisa einfach lernen können, zu beten: Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehen kann. Wie lesen wir das so schön auch im Psalm 91, Vers 11? Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Daher ist es einfach richtig und wichtig, dass wir so beten, auch für unsere Geschwister, für Freunde, für Leute, die vielleicht gerade in Not und in Sorgen sind. Herr, öffne ihnen die Augen, damit sie deine Gegenwart sehen. Damit sie dich nicht vergessen und all die Dinge, die sie schon erlebt haben mit dir. Damit sie deinen Schutz sehen. Damit sie deine Sorge um die Person, um dich als solche sehen. Herr, öffne die Augen, dass wir sehen können. Dass wir nicht in den entscheidenden Momenten Gott vergessen. Und das zeigt uns die Geschichte hier eigentlich. Dieser Knecht Elisas war jemand, der letztendlich ja mit Elisa lebte. Er lebte mit jemandem zusammen in ständiger Gemeinschaft, der sehr gut mit Gott dran war. Und man kann viel in der Vergangenheit erlebt haben und dennoch im entscheidenden Moment Gott vergessen. Das geht. Daher dieses Gebet. Herr, öffne uns die Augen, damit wir ständig sehen können, dass du da bist. Dass du uns sorgst. Dass deine Hilfe da ist für uns. Weiter in der Geschichte hier lesen wir, als die Aramäer nun kommen zu dem König, zu Elisa hin, Entschuldigung, ja, dann betet ihr ein zweites Gebet. Herr, schlag doch diese Kriegsschar mit Blindheit. Und Gott erhört auch dieses zweite Gebet. Und er schlug die Soldaten mit Blindheit. Was für ein merkwürdiges Gebet, oder? Habe ich so in der Art nicht gehört. Wir sehen öfter in der Bibel mal, dass Gott jemanden, der blind ist, wieder Augenlicht schenkt. Ja, aber jemanden blind zu machen? Denke da an Saul, dem es ja auch irgendwo ähnlich ging. Er verfolgte die Christen und Gott schlug ihn mit Blindheit. Bis da Ananias zu ihm geschickt wurde und ihn wieder sehend machte. Wir kennen die Geschichte sicherlich. Etwas Ähnliches passierte hier auch mit den Aramäern. Wobei Saul gar nichts mehr sah. Er war wirklich blind. Und ich denke, die Aramäer hier waren sicherlich nicht ganz blind, sonst hätten sie sich nicht einfach so führen lassen. Die konnten schon das Normale sehen. Ja? Bei dem Knecht Elisas war es so, dass er für einen Moment lang das normalerweise Unsichtbare sah. Für die Aramäer hier war das so, und das sicherlich über Stunden hinweg, bis sie nach Samaria kamen, dass sie das normalerweise locker sichtbare nicht mehr richtig wahrnehmen konnten. Sie wussten nicht mehr genau, wo sie waren. Interessant. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute damals, vor allem die Kriegsmächte, sehr gut in der Lage waren zu navigieren, oder? Sie haben ja Dothan in der Finsternis gefunden. Sie wussten genau, wo dieser Elisa zu finden war. Ohne GPS. Oder vielleicht einem Ortseingangsschild, auf dem drauf stand: Dothan, Ehrenbürger, der Prophet Elisa. Das gab es da bestimmt nicht. Sie haben es gefunden. Und dennoch, wenn Gott jemanden mit Blindheit schlägt, dann merkt er nicht mehr, wo der ist. Sie haben die Lage einfach nicht mehr richtig einschätzen können. Wenn Gott das so will, dann geht das so. Und jetzt bietet sich Elisa hier als Blindenführer an. Und er führt die Soldaten direkt diese kurze Strecke bis mitten nach Samaria herein. Jetzt war der Spieß plötzlich umgedreht. Jetzt waren sie, die Aramäer, die gerade eben noch vor Dothan standen als große Sieger und einfach mal den Propheten kassieren wollten, jetzt waren sie in der Falle. Innerhalb von einer ganz kurzen Zeit, in einer völlig ausweglosen Lage. Das ist für mich, repräsentieren hier die Aramäer einfach Menschen, die ohne Gott leben. Menschen, die einfach so selbstbewusst durch diese Welt gehen, die sich nicht um Gott kümmern, ja vielleicht sogar extra dagegen angehen, die vielleicht auch Christen angreifen und meinen, alles unter Kontrolle zu haben. Sie meinen, das Leben schon alleine meistern zu können. Aber weit gefehlt. Ohne Gott geht das nicht. Wenn solche Menschen nicht dazu kommen, dass sie eines Tages ihren wahren Zustand begreifen, dass sie ohne Gott einfach verloren sind, dann kann Gott ihnen auch nicht helfen. Und wie wichtig ist es dann, dass es so Leute wie diesen Elisa gibt? Dass es Leute wie mich und dich gibt, die den Weg kennen. Und dass wir uns da so ein bisschen als Fremdenführer, als Blindenführer einsetzen lassen. Dass wir die Leute dahin bringen können, dass sie ihren wahren Zustand, den Zustand ohne Gott, tatsächlich verstehen können. Und da ist es gut, dass wir auch so beten, vielleicht wie Elisa. Herr, schlage diese Leute mit Blindheit, damit sie ihren Zustand erkennen können zunächst. Damit sie merken, wer sie eigentlich ohne dich sind. Damit sie die Orientierung verlieren, die Selbstsicherheit verlieren und bereit sind, sich einfach führen zu lassen. Elisa hatte die Aramäer nun wirklich mitten nach Samaria reingeführt. In eine Situation, wo es nun wirklich kein Entrinnen mehr gab. Und zum dritten Mal betet ihr hier jetzt, Herr, öffne die Augen dieser Männer, dass sie sehen. Und der Herr erhörte auch dieses Gebet und öffnete ihre Augen. Und siehe da, sie standen mitten in Samaria. Und schlagartig, kann ich mir vorstellen, wurde ihnen einfach ihre Lage bewusst. Hey, jetzt sind wir am Ende. Hier gibt es tatsächlich keinen drinnen. Die Situation ist völlig klar. Hier kommen wir nicht mehr raus. Wir sind in einer Lage drin, aber das Dumme daran ist doch, wir sind da reingebracht worden von einem Mann, den wir eigentlich gefangen nehmen wollten. Was für eine Situation. Ich weiß nicht, wie sie das später ihrem König vielleicht erklärt haben. Und an der Stelle jetzt, wie verhält sich dieser Elisa? Ganz interessant. Für Elisa wäre es eine Kleinigkeit gewesen, nur ein Wort, und dem König von Israel zu sagen, töte sie. Ein Kopfnicken hätte ausgereicht. Und alle diese Soldaten wären getötet gewesen. Aber Gott, dem Elisa dient, er ist anders. Gott ist gnädig. Und es wäre, denke ich, schon mal sehr, sehr gnädig gewesen, wenn er die Soldaten hätte einfach ziehen lassen. Geht euren Weg zurück, ja, und erklärt eurem König, ihr könnt den Samuel nicht mitnehmen, oder den Elisa nicht mitnehmen. Nein, Elisa geht hier ein Stück weiter. Er sagt, gebt ihnen Brot und gebt ihnen Wasser. Im alten Nahen Osten bedeutete ein gemeinsames Mahl so viel wie einen Friedensvertrag zu schließen. Wenn man mit jemandem zusammen gegessen hat, dann war man schon rein sozial daran gebunden, Frieden mit ihm zu halten. Genau das ist hier eigentlich auch passiert. Und wir haben ja danach gelesen, und die Streifscharen Arams, sie kamen fortan nicht mehr in das Land Israel. Was ich richtig interessant finde in der Geschichte, ist die Tatsache, wie Gott hier seinem Volk Israel etwas vormacht, was er erst viel später im Neuen Testament erklären wird. Wir lesen im Neuen Testament, in Römer Kapitel 12, Verse 20 und 21, so nun dein Feind hungert, so speise ihn. Dürstet ihn, dann tränke ihn. So wirst du, wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht das Böse überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ja, die Verse, die wir so gut kennen. Hier in der Geschichte von Elisa hat Gott bewiesen, dass die Verse funktionieren. Füttere deinen Feind, gib ihm was zu trinken und du wirst feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Es hat funktioniert. Danach war zunächst erst einmal Friede da. Lass mich noch einmal zurück zu dem Bild kommen, das ich vorher angesprochen habe. Für mich repräsentieren an der Stelle die Aramäer Menschen, die ohne Gott leben. Die zuerst erkennen müssen, dass sie ohne Gott verloren sind. Hier in der Geschichte haben wir gelesen, dass ihnen Brot und Wasser vorgesetzt wurde. Und sicherlich noch viel mehr. Sie hatten ein ganzes Fest gefeiert. Brot ist in der Bibel eigentlich grundsätzlich ein Bild, ein Sinnbild fürs Leben. Wasser ist ein Sinnbild für Reinigung. Und das ist genau das, was die Menschen ja eigentlich brauchen. Menschen, die Gott nicht kennen. Die brauchen Leben. Jesus hat von sich gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Menschen, die Jesus nicht kennen, müssen ihn kennenlernen, damit sie leben können. Sie müssen ihn als ihren Herrn annehmen. Die Frage heute Morgen, die ich uns allen stellen möchte, ist einfach folgende. In welcher von diesen Personen in der Geschichte findest du dich am ehesten wieder? In welcher von den Personen in der Geschichte findest du dich am ehesten wieder? Bist du ein Fremdenführer wie der Elisa, der einfach immer ruhig blieb, Herr der Lage, der besonnen war, sich der Gegenwart Gottes einfach bewusst war, der keine Angst zeigte und der sich zunächst um seinen Nächsten, um seinen Knecht kümmert, der betet und Gott dann wirken lässt, der sogar seinen Feinden Gnade anbietet und sie mit Speise versorgt? Bist du so eine Art von Mensch? Dann kann ich nur sagen, wohl dir. Und Gott segne dich weiterhin. Das soll immer noch besser werden in der Hinsicht. Aber vielleicht findest du dich auch eher in dem Knecht wieder, der vor Angst und Schrecken einfach nicht mehr wusste, was er tun sollte. Herr, was kommt jetzt? Wenn Sorgen da sind, wenn Probleme da sind, wenn Krankheiten da sind. Der einfach die Gegenwart Gottes und seinen Schutz vergisst, wenn es darauf ankommt. Dann möchte ich dir einfach mit dieser Geschichte heute Morgen sagen, dann bete doch zu Gott, dass Gott dir die Augen öffnet, dass du siehst, wie Gott wirklich ist und dass er da ist und dass er dich nicht verlässt und dass er deine Hilfe anbietet, dass er dir all das, was du zum Leben brauchst, gibt. Er will das gerne tun. Aber vielleicht findest du dich sogar in den Aramäern wieder, die vielleicht vom wahren Gott gehört haben, der sogar in der Lage sein soll, Dinge zu verrichten, nämlich dem Elisa dazu erzählen, was der König macht. Vielleicht hast du von Gott gehört. Aber vielleicht führst du dennoch so dein eigenes Leben. Vielleicht bist du jemand, der meint, seine Aufgaben oder die Aufgaben des Lebens selber meistern zu können. Der glaubt, niemanden zu brauchen, der ihn führt, der ihm Wege zeigt. Vor allem den Weg zum Leben hin. Bist du jemand, der noch nicht weiß, wer oder wie Gnade wirklich ist, was Gnade wirklich bedeutet, der das Brot des Lebens, Jesus Christus, noch nicht kennt, dann bete, dass Gott dir die Augen für deinen wahren Zustand öffnet. Lass dir einfach von jemandem den Weg zeigen. Lass dir zeigen, wie gnädig Gott ist. Lass dir zeigen, wie Jesus Christus ist. Und lerne ihn kennen. Das ist ein Angebot. Ein Angebot, das steht. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir viele Geschwister hier haben und Brüder haben, die gerne mit euch reden würden, mit euch beten würden, euch den Weg zeigen würden. Wo in dieser Geschichte finden wir uns wieder? Möge der Herr uns segnen, wenn wir über diese schönen, alten, biblischen Geschichten nachdenken. Amen.